ARD Sounds.
Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in ARD Sounds.
Das Leben und die seltsamen, überraschenden Abenteuer des Robinson Crusoe aus York. Seemann, der 28 Jahre allein auf einer unbewohnten Insel an der Küste von Amerika lebte, in der Nähe der Mündung des großen Flusses Orinoco, durch den Schiffbruch an Land gespült, bei dem alle außer ihm ums Leben kamen. Mit einer Aufzeichnung, wie er endlich seltsam durch Piraten befreit wurde. Geschrieben von ihm selbst.
So lautete der aus dem englischen Original übersetzte Titel des Romans, der heute als Robinson Crusoe bekannt ist.
Und es ist eben besonders das Ende, geschrieben von ihm selbst. Was ja wirklich Lüge ist, sag ich mal, weil wurde sie ja nicht.
Sagt Ruprecht Tauchmann. Er hat an der Universität Leipzig zum Thema Adaptionen von Robinson Crusoe in der anglophonen Literatur und Populärkultur im 21. Jahrhundert promoviert. Auch andere Details in dem langen Originaltitel des Buches stimmen nicht. Ebenso Schilderungen im Roman selbst. Doch dazu später mehr. Autor des 1719 erstmals veröffentlichten, mehr als 400 Seiten langen Romans war der englische Schriftsteller Daniel Defoe. Sein berühmtes Werk wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt. Mehrere historische Ausgaben befinden sich in der Robinson-Bibliothek am Zürichsee, sagt Isabel Karremann. Sie ist Professorin am Lehrstuhl für englische Literatur der frühen Neuzeit an der Universität Zürich und leitete das Forschungsprojekt zur Bibliothek.
Das ist ein ganz besonderes Literaturarchiv, in dem ungefähr 4000 Bücher und Gegenstände gesammelt sind, die alle zu dem gehören, was man das Robinson Crusoe-Universum nennen könnte. Wir haben eine ganze Reihe historischer Ausgaben des englischsprachigen Originals, aber noch viel mehr Adaptionen und Übersetzungen in ungefähr 45 Sprachen.
Die Geschichte des schiffbrüchigen Robinson Crusoe wurde in Variationen immer wieder neu erzählt, geschrieben und verfilmt. Robinsonaden nennt man diese Art von Literatur. Ruprecht Tauchmann.
Eine Robinsonade ist, wie der Name erstmal schon vermuten lässt, ein Text, der irgendwie in der Tradition von Defoes Roman Robinson Crusoe steht. Und wenn man das richtig definiert, dann sind das erstmal Geschichten, die von unfreiwilliger insularer Abgeschiedenheit handeln. Also welche, wo es um das Gestrandetsein geht und dann eben auch darum, dass man sich auf den Ort einlässt, an dem man sich dort findet.
Erzählt wird Robinson Crusoe aus der Ich-Perspektive eines Helden. Es ist die Geschichte eines Seemanns, der als Schiffbrüchiger auf einer Insel überleben muss. Doch anders als der Titel verspricht, gab es Robinson Crusoe nicht. Allerdings hat der Roman einen wahren Kern. Die Geschichte geht auf das Leben des schottischen Seefahrers Alexander Selkirk zurück. Alexander Selkirk wird 1676 als jüngster Sohn eines Schuhmachers und Gerbers im Dorf Lower Largo an der Ostküste Schottlands geboren, sagt Frederik Theiss. Der promovierte Archäologe und Historiker arbeitet beim Deutschen Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven.
Alexander Selkirk ist schottischer Abstammung in einer Zeit, in der Schottland eben gerade so noch von England unabhängig ist. Das wird ja dann zu Beginn des 18. Jahrhunderts ein gemeinsames Königreich Großbritannien. Und er kommt tatsächlich zunächst einmal aus einer familiären Herkunft, die nicht unmittelbar zur See ruft oder jedenfalls nicht zu dieser weltweiten Seefahrt, macht dann aber eben diesen Schritt in Richtung der Seefahrt, die eben aus Schottland wegführt und eignet sich besondere Kenntnisse an. Also er ist dann ganz bald eben nicht mehr der, der einfach nur bestimmtes Handwerk an Bord ausführt, vielleicht Segel bedient, in die Takelage klettert, sondern er eignet sich navigatorisches Wissen und Können an.
Alexander Selkirk ist mit Freibeutern unterwegs. England ist damals eine aufstrebende Seemacht und will den Spaniern die Vormachtstellung auf den Weltmeeren streitig machen. Daher unterstützt das Königshaus englische Seeleute bei ihren Beutezügen und stellt ihnen dafür Kaperbriefe aus. Heinrich Walle ist promovierter Militärhistoriker und ehemaliger Marineoffizier.
Das waren Handelsschiffe, die waren bewaffnet und die hatten sozusagen eine Lizenz,
dass sie Handelsschiffe der gegnerischen Staaten, England war damals mit Spanien im Krieg, die durften sie kapern. Das ist auf Deutsch gesagt eine legitimierte Piraterie.
Investoren schicken Schiffe samt Mannschaft los. Die erbeuteten Reichtümer werden aufgeteilt. Unter den Finanzgebern, dem Kapitän, dem Steuermann und auch den Matrosen. Und natürlich bekommt auch die Krone einen Teil. Erbeutet werden Gold, Silber, Juwelen, Seide, Wein oder auch Lebensmittel. Ein erfolgreicher Beutezug verspricht Reichtum und Wohlstand. Wenn allerdings nichts erbeutet wird, geht die Mannschaft trotz monatelanger oder manchmal auch jahrelanger Strapazen leer aus. 1703 gehört Alexander Selkirk zu Freibeutern um Kapitän William Dampier. Sie sind mit zwei Schiffen unterwegs, der St. George und der Cinqueport. Die Überfahrten und Beutezüge sind extrem gefährlich. Frederik Theiss.
Diese Reise Alexander Selkirks ist schon von Beginn an eine außerordentlich gefährliche, unabhängig davon, dass er als Freibeuter unterwegs ist, also in einem kriegerischen Geschäft, haben wir ganz klare Hinweise, dass die Besatzungen solcher Schiffe ganz starke Verluste erlitten haben. Nicht nur durch Kampf, sondern eben auch dadurch, dass die Reisen extrem lang waren. Wenn wir uns eine Reise von England um Kap Horn in den Pazifik vorstellen, sind das viele Monate. Das sind einmal die Gefahren an Bord, dass man im Sturm eben Takelagen handhabt, das Schiff sich stark bewegt, dass man weit vorne auf dem Bugspriet ist oder oben auf der Raa dort leicht über Bord geht und dann ist im hohen Seegang eben wenig Chance, da wieder aufgefischt zu werden. Zum anderen eben die Versorgung, dass die immer schwierig war und dann eben auch das ganz unabhängig von kriegerischen Ereignissen ganz starke Verluste unter den Besatzungen hervorgerufen hat.
Mitglieder der Mannschaft verunglücken an Bord, werden von hohen Wellen ins Meer gespült, sterben im Kampf oder an Krankheiten oder Mangelernährung wie Skorbut. Dass Zitrusfrüchte gegen den gefährlichen Vitamin-C-Mangel helfen, ist noch nicht bekannt. Aufgrund der hohen Verluste sind zu Beginn eines Raubzuges immer viel mehr Männer an Bord als eigentlich notwendig. Selkirk ist an Bord der Cinqueport. Nachdem der Kapitän stirbt, übernimmt ein junger Leutnant das Kommando. Wertvolle Beute ist keine in Sicht. Die Stimmung an Bord ist schlecht. Als Wasser und Lebensmittel zur Neige gehen, steuert das Schiff 1704 die unbewohnte, etwa 50 Quadratkilometer große Insel Isla Masatierra im Juan Fernandez-Archipel westlich der chilenischen Küste an. Dort findet die Besatzung Wasser, wilde Ziegen, aber auch Holz. Die Vorräte werden aufgefüllt. Der Kapitän will schnell wieder auslaufen. Doch Selkirk erkennt, dass der Rumpf des Schiffes durch den Schiffsbohrwurm beschädigt ist. Frederik Theiss.
Der Schiffsbohrwurm ist natürlich eine ganz große Gefahr für Fahrzeuge, die aus Holz gebaut sind und noch relativ wenig Schutz im Unterwasserschiff besitzen. Wir haben zwar Anfänge eines Versuchs, Schiffe zu schützen, indem man einmal eine Mixtur aus Bleiweiß, also bleihaltige Farbe, im Unterwasserschiff aufbringt. Und dieses Bleiweiß ist auch nur begrenzt wirksam. Das heißt, dieser Schiffsbohrwurm, eigentlich eine Muschel, der setzt dann da gerne an und schwächt gewissermaßen das Holz der Planken natürlich zuerst. Und wenn die Planken morsch sind, marode, dann wird auch irgendwann der Schluss zu den Spanken, also dem Gerippe des Schiffes, unsicher.
Der erfahrene Steuermann Alexander Selkirk weigert sich, mit dem maroden Schiff weiterzusegeln. Die Mannschaft legt ohne ihn ab. Anders als die fiktive Figur Robinson Crusoe, der im Roman in der Karibik Schiffbruch erleidet, bleibt Selkirk freiwillig auf der Insel im Pazifik zurück. Ruprecht Tauchmann.
Das finde ich schon irgendwie beachtlich, wenn man sich eben vorstellt, was einem Menschen vorgeht, dass man sagt, ich schätze hier eine so große Gefahr ein, dass ich lieber es versuche, hier mich alleine durchzuschlagen, auf unbestimmte Zeit, weil man weiß ja nicht, wann die nächste Expedition vorbeikommt, anstatt jetzt mit euch mitzusegeln.
Zwar trennt er sich im Streit von der Besatzung, doch er bekommt ein paar Gegenstände, die ihm das Überleben in der Wildnis möglich machen sollten. Heinrich Walle, Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Schifffahrts- und Marinegeschichte.
Eine Muskete, dazu etwas Munition, Kugeln und Pulver, ein Messer, etwas Werkzeug, ein Beil, einen Hammer, Nägel und einen Kessel. Und dann hat er sich sogar noch eine Bibel mitgenommen. und nautische Instrumente. Das wären wahrscheinlich ein Kompass oder ein Jakobsstab gewesen, um die Höhen zu messen.
Tatsächlich hat Selkirk die richtige Entscheidung getroffen. Das Schiff sinkt wenig später. Selkirk ist nun alleine auf der Insel. Anders als im Roman gibt es dort weder Kannibalen noch einen Freitag, der ihm Gesellschaft leisten könnte. Und obwohl die Insel ab und an von Schiffen angesteuert wird, weiß er nicht, wann wieder ein englisches Schiff vorbeikommt. Auch ist das Wiederfinden von Inseln noch recht schwierig. Frederik Theiss.
Wir haben natürlich Karten, das sind zum guten Teil spanische Karten, etwa der Küsten Südamerikas. Wir haben da auch schon Inseln mit eingetragen. Aber sowohl bei der Einmessung dieser Inseln als auch bei der Frage, wie man sie wiederfindet, also dahin navigiert, haben wir eben das Problem, dass die Bestimmung noch nicht ganz einfach ist. Der Breitengrad kann im Grunde schon so weit bestimmt werden, dass man Winkelmessinstrumente benutzt. Also Frage klärt, wie weit nördlich oder südlich steht das Schiff im Gradnetz der Erde.
Mit Messinstrumenten wie dem Davis-Quadranten, dem Seeastrolabium oder dem Jakobstab können Seefahrer damals den Winkel zwischen dem Seehorizont und einem Gestirn messen, meistens der Sonne. Aus dem Winkel konnte dann der Breitengrad berechnet werden. Schwierig aber ist die Bestimmung des Längengrades.
Da gab es zwar auch schon Methoden, wie etwa die Monddistanzmethode. Das sind aber recht komplizierte Berechnungen, die oft sehr, sehr lange dauern, die auch beileibe nicht alle beherrschen. Und vor allem sind sie eben auch fehleranfällig. Und das heißt zum einen, dass es gut vorkommen kann, dass Inseln in Karten falsch verzeichnet sind. Dass zum Beispiel die Längengradposition einer Insel in der Karte nicht stimmt, die Breitengradposition vielleicht. Und dann eben so eine Insel anhand der Karte oder einer Textaufzeichnung eben nicht ohne weiteres wiedergefunden wird.
Alexander Selkirk richtet sich zunächst in einer Höhle einen Unterschlupf ein. Oft hält er von einem erhöhten Punkt der Insel Ausschau nach Schiffen. Zweimal muss er sich verstecken, denn es landen spanische, also feindliche Schiffe an. Die Einsamkeit auf der Insel setzt ihm sehr zu. Das erzählt Selkirk 1711 nach seiner Rückkehr nach England dem Journalisten Richard Steele. Ruprecht Tauchmann.
Und er beschreibt ihn dann eben dort ganz detailliert, auch was für eine Wesensveränderung er dann sozusagen durchlaufen ist und wie er selber ja auch reflektiert umgegangen ist mit seiner Einsamkeit dort. Also insbesondere zu den Herausforderungen sozusagen, die die reale historische Person von Selkirk da durchlaufen ist, fand ich vor allem auch faszinierend, wie detailliert von der Melancholie gesprochen wird. Also wir würden es heute vielleicht Depression nennen oder sowas, dass die ersten 8 Monate wirklich extrem schwer gewesen sein müssen, dort den Überlebenswillen überhaupt zu finden und zu behalten. Dass erst so ab dieser 8-Monats-Marke Selkirk richtig damit begonnen hat, sich auf das Inselleben einzulassen.
Zurück auf die Insel. Noch wartet Selkirk auf Rettung. Er lässt sich auf das Leben in der Wildnis ein, zimmert sich eine Hütte. Er ernährt sich von Fischen, Langusten, Robben, Früchten und Ziegen, die zuvor offenbar andere Seefahrer auf die Insel gebracht hatten und die sich mangels natürlicher Feinde unkontrolliert vermehren. Wie Robinson Crusoe jagt er Ziegen, zähmt aber auch einige. Ruprecht Tauchmann.
Was er dort hatte, waren eben die Ziegen und die haben bei ihm gelebt. Die Katzen, die er von Bord mitgenommen hat, genauso wie die Ratten, die einfach da waren, die haben alle bei ihm gelebt, einfach weil er sozusagen ganz viel Nahrung dort zusammengesammelt hat, sodass das quasi für die lokale Fauna anziehend war. Aber abgesehen davon hat er mit keinem Menschen Kontakt gehabt. Und natürlich ist es dann bei Robinson Crusoe so, dass er dann ja ganz bekanntermaßen dann den Freitag trifft und rettet als edlen Wilden sozusagen, mit dem er dann dort auf der Insel gemeinsam lebt und auch am Ende gemeinsam die Insel verlässt.
Die Missionierung und das Studium der Bibel spielen bei Robinson Crusoe eine große Rolle. Auch Alexander Selkirk hat neben anderen Büchern eine Bibel bei sich und liest viel darin. Er durchlebt in der Einsamkeit eine Art religiöse Reise.
Die einzigen fremden Worte, Gedanken, mit denen er in Berührung gekommen ist, ist der Text der Bibel und sind die Lieder, die er kennt vielleicht noch und die er dort eben beibehalten hat als Strategie, um mit seiner Einsamkeit umzugehen. Und er wird auch zitiert, dass er sowas gesagt hat wie, also jetzt hier, wo ich von der Insel runtergekommen bin, ich glaube, ich bin jetzt gerade ein so frommer Christ, wie ich noch nie war und ich werde wohl auch nie wieder so fromm sein.
4 Jahre und 4 Monate muss Alexander Selkirk alleine zurechtkommen. Dann kommt die Rettung. 1709 legt die britische Duke, ebenfalls ein Freibeuterschiff, unter Kapitän Woods Rogers auf der Insel an, sagt der Marinehistoriker Heinrich Walle.
Der hat dann diesen etwas verkommen aussehenden Selkirk, der da also mit Ziegenfellklamotten rumlief, übernommen. Der konnte sich erst gar nicht richtig verständigen, denn man muss wissen, der Selkirk stammte aus Lower Lajo, das ist also eine Stadt am Nordufer des Firth of Forth. Der sprach schottischen Dialekt damals und durch die lange Einsamkeit hat er das Sprechen verlernt und konnte sich kaum verständigen, aber das hat dann geklappt. Die haben ihn dann aufgenommen und er ist auch auf diesem Schiff dann wieder Steuermann geworden.
Kapitän Rogers schrieb nach seiner Rückkehr nach England 1711 einen Reisebericht und schilderte darin neben abenteuerlichen Seefahrergeschichten auch, wie er Selkirk auf der Insel entdeckte. Richtig bekannt wurde Selkirks Geschichte aber erst durch den Bericht von Richard Steele in der Zeitung The Englishman. Der Autor betrachtete das Überleben auf der einsamen Insel aus einer philosophischen Perspektive. Isabel Karemann.
Er benutzt dieses Schicksal der Einzelfigur Alexander Selkirk, um grundlegendere Überlegungen anzustellen dazu, was die Einsamkeit mit uns macht, wie wir ihr begegnen können, welche mentalen Stärken es auch braucht, um ein solches Erlebnis durchzustehen. Und das ist eigentlich das, was Steele interessiert. Also er fragt Selkirk nicht so sehr, wie haben Sie das erlebt, sondern er lässt sich erzählen und stellt dann seine Überlegungen dazu an, die auch auf eine allgemeinere moralische Lektion abzielen.
Daniel Defoe ließ sich von dem Bericht inspirieren und ließ seiner Fantasie freien Lauf.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass Daniel Defoe diese Reiseberichte und auch diesen Aufsatz, diesen journalistischen Essay über Alexander Selkirk gelesen hat, weil sehr viele der Details von Selkirks Geschichte in Robinson Crusoe aufgegriffen werden. Es ist aber eher unwahrscheinlich, dass Defoe Selkirk selbst getroffen hat, denn der Roman Robinson Crusoe entstand erst 6 Jahre später und zu dieser Zeit war Selkirk bereits wieder auf hoher See unterwegs.
Nach seinem abenteuerlichen Aufenthalt auf der Insel und seiner Rückkehr nach England an Bord der Duke erhält Alexander Selkirk seinen Anteil. 800 Pfund. Ein Vermögen. Er könnte sich einen schönen Lebensabend an Land machen. Isabel Karemann von der Universität Zürich.
Das Leben an Land war nicht Selkirks Sache oder vielleicht war er auch nicht für ein Leben an Land geschaffen. Es gibt ja schon Belege relativ früh aus seiner Zeit als junger Mann, dass er immer wieder mit den Autoritäten und mit dem Gesetz in Konflikt geriet. Und das änderte sich auch nicht nach seiner Rückkehr nach England, obwohl Richard Steele sehr bewundernd anmerkt, wie gelassen und ernsthaft und gefestigt ihm dieser Seemann erscheint. Und gefestigt meint hier auch durchaus im Glauben gefestigt. Allerdings scheint sich das nach der Rückkehr nach England relativ schnell verflüchtigt zu haben. Wir wissen, dass Selkirk, der damals 41 Jahre alt war, ein Verhältnis anfing mit einer jungen Frau im Alter von 16 Jahren, mit ihr auch durchbrannte. Allerdings hielt diese Beziehung wohl nicht lang und er ließ sich dann auf eine Ehe ein mit einer Witwe, wurde aber relativ schnell der Bigamie bezichtigt und unter anderem, um diesen rechtlichen Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen, soll er wohl wieder angeheuert haben auf einem Schiff.
Dieses Mal heuert er als Leutnant an Bord des britischen Kriegsschiffs Weymouth an. Das abenteuerliche Leben von Alexander Selkirk endet auf diesem Schiff. Der Schotte erkrankt, vermutlich an Gelbfieber. Er stirbt am 12. oder 13. Dezember 1721 auf See vor der westafrikanischen Küste. Er bekommt eine Seebestattung. Die Abenteuer von Robinson Crusoe gingen dagegen weiter. Daniel Defoe schrieb nämlich einen zweiten Teil, der allerdings nicht so bekannt ist wie der erste. Darin fährt Robinson Crusoe wieder zur See, kehrt für kurze Zeit auf seine Insel zurück, macht dann aber eine Handelsreise, die ihn unter anderem nach Indien führt.
tatsächlich ist dort seine eigentlich glücklichste Zeit als Handelnder im Golf von Bengalen, wo er auch unglaublich reich wird, aber auch sehr interessante Begegnungen hat, viele indigene Bevölkerungsgruppen kennenlernt, deren kulturelle Praktiken beschreibt und das wirklich aus einer interessierten Perspektive, wo es nicht um Unterwerfung und Ausbeutung geht, sondern darum, die Welt kennenzulernen. Er erteilt auch dem Kolonisierungsprojekt eine explizite Absage, was interessant ist vor dem Hintergrund der Tatsache, dass Robinson Crusoe im 19. und auch 20. Jahrhundert sehr stark gelesen wurde als so eine Art Modell für die Kolonisierung. Tatsächlich ist Robinson Crusoe im zweiten Teil eine Figur, die das ablehnt und stattdessen eine andere Form der Begegnung und Auseinandersetzung mit der Welt sucht, die selbst auch nicht ohne Probleme ist, aber eben dezidiert nicht mehr in dieses Kolonisierungsnarrativ passt.
Übrigens, die Insel im Pazifik, auf der Alexander Selkirk 4 Jahre und 4 Monate alleine lebte, heißt seit 1966 offiziell Robinson Crusoe. Die Höhle, in der er hauste, kann heute besichtigt werden. Eine kleine Nachbarinsel, auf der er nie war, wurde nach Alexander Selkirk benannt. Claudia Steiner hat Alexander Selkirk vorgestellt. Den Mann, der hinter dem berühmten Romanhelden Robinson Crusoe stand. Wollen Sie noch eine Romanfigur kennenlernen, die von Menschen aus Fleisch und Blut inspiriert wurde? Dann empfehlen wir Robin Hood, die Legende vom edlen Räuber. Zu finden in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt.